Patienten haben eigentlich eine relativ kleine Lobby. Vielleicht ist das Berufung, also da einfach irgendwie so ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen zu den Ärzten.
Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs. Wir beschäftigen uns mit dem großen Thema Kunstfehler. Wir haben euch ja schon einen Arzt vorgestellt, der genau berichtet hat, wie es ihm geht, wenn er merkt, da ist was falsch gelaufen. Und wir hatten Kathi im Interview, die trotz Geburtsschaden ihr Leben rockt. Jetzt geht es um eine Anwältin, die für ihre Klienten, für Patienten spricht und sie vor Gericht vertritt. Nach Wirbelsäulen-OP Pflegefall. Nach Zahn-OP im Koma. Nach Augenoperation blind. Oder ein Herzinfarkt wird nicht erkannt und der Mann stirbt.
Sandra Lessmann, Patientenanwältin bei Gellner und Kollegen. Sie machen den Job seit 8 Jahren. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, haben aber schon einiges hinter sich, oder?
Ja, natürlich. Mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich haben alle so ihre Einschränkungen, Wehwehchen gehabt in der Zeit, weswegen sie sich dann entscheiden, auch zu uns zu kommen und zu sagen, nein, wir müssen jetzt was machen, irgendwas ist hier schiefgelaufen in der Behandlung.
Wie erleben Sie Ihre Klienten? Sind die wütend und sauer? Schütten die ihr Herz aus?
Ganz unterschiedlich. Das kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Menschen an. Da kommt alles wieder hoch. Die weinen dann auch manchmal am Telefon beim Erstgespräch zum Beispiel. Manche sind fürchterlich wütend, regen sich auf. Manche sind eher in sich gekehrt.
Welchen Typ finden Sie am besten? Ist das der Kämpfer oder der, der sich zurückhält?
Beides hat sowas für sich. Bei den kämpferischen Typen, da ist meistens sichergestellt, dass da auch die Mitarbeit entsprechend erfolgt, aber ich habe jetzt keinen Lieblingsmandanten, der muss so oder so sein. Ne? Also
sagen Sie auch manchmal, dass es sich in dem Fall nicht lohnt zu klagen?
Ja, natürlich. Die Kosten für so ein Arzthaftungsverfahren sind halt relativ hoch. Ne? Die Streitwerte sind grundsätzlich relativ hoch, weil ja einfach die Schadensersatzansprüche hoch sind bei gesundheitlichen Schäden. Danach berechnet sich der Streitwert und dann hat man Gerichtsgebühren, Sachverständigenkosten. Gerade wenn man vorher vielleicht schon negative Gutachten hat, dann rate ich doch eher ab, um ja sich da auch nicht emotional so zu belasten. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, auf die Konstellation, aber ne, natürlich muss man das sagen, weil das natürlich eine riesige Kostenfalle auch sein kann, ne, für die Mandanten.
Also ohne Rechtsschutzversicherung ist da gar nicht zu machen, oder?
Rechtsschutzversicherung ist definitiv von Vorteil, weil man natürlich die Kosten in einem Gerichtsverfahren sind durch die Rechtsschutzversicherung gedeckt dann. Ne? Das heißt, man hat außer vielleicht seine Selbstbeteiligung keine Kosten, ne, und kann es auch mal drauf ankommen lassen einfach. Ne.
Nicht jeder hat eine. Lohnt es sich trotzdem zu kommen?
Ja, natürlich. Also das ist ein bisschen, es kommt immer auf die Fallgestaltung an. Es gibt auch tolle Möglichkeiten für Menschen ohne Rechtsschutzversicherung an Gutachten dran zu kommen, zum Beispiel über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder die Schlichtungsstellen, die sind halt angegliedert an die Ärztekammern. Das wäre so ein Verfahren, was wir vorschlagen würden, wenn jetzt keine Rechtsschutzversicherung besteht, einfach um das abzuklopfen vorher, ne, damit man da nicht in diese Kostenfalle geht und dann hat man ein Gutachten und dann kann man entscheiden. Ne. Meistens kann man eine außergerichtliche Einigung finden in so einem Fall mit den Gegenseiten. Aber manchmal ist es auch so, dass die Gegenseiten dann trotzdem sagen, nein, wir haften nicht, obwohl ein positives Gutachten vorliegt, was Behandlungsfehler bestätigt. Und dann müssen wir halt beraten, okay, lohnt es sich zu klagen? Wie sicher ist das? Man muss vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einholen, um zu gucken, ob dieses Gutachten dann auch gerichtsfest ist und dann auch nicht fällt vor Gericht. Weil auch da ist es natürlich so, ne, 5 Sachverständige, 5 Meinungen. Und das ist nicht immer gesagt, dass der Sachverständige in einem Gerichtsverfahren, der ein anderer ist als außergerichtlich, da auch zum selben Ergebnis kommt. Ne? Das sind natürlich so Sachen, die immer mit einkalkuliert werden müssen. Ne?
Das ist ein langer Weg, oder?
Die Mandanten versuche ich natürlich auch immer schon darauf vorzubereiten. Wer hier anruft, dem sage ich, das ist keine Sache, die wir in 3 Monaten erledigt haben. Außergerichtlich, je nachdem, was man macht, sei es jetzt im Schlichtungsverfahren oder ein Gutachten über den medizinischen Dienst, das dauert, 6 bis 18 Monate, bis so ein Verfahren vorbei ist. Und darauf muss man halt vorbereitet sein. Ne? Das ist nichts, was so schnell geht. Und es sind natürlich viele Beteiligte drin. die Haftpflichtversicherung, dann die Ärzte und dann müssen immer Stellungnahmen eingeholt werden und dann Sachverständigengutachten und das zieht sich einfach. Man muss ein bisschen Ausdauer haben, ja, wenn man das angeht. Ne?
Das ist für Ihre Klienten wahrscheinlich ziemlich anstrengend, kostet viel Energie. Vielleicht stirbt der Klient sogar während des Prozesses. Klagen dann die Angehörigen weiter?
Ja, bedauerlicherweise passiert das auch, dass natürlich die Mandanten während des Prozesses sterben, insbesondere wenn das Krankheitsbild so ist oder von Alter auch. Ne? Die Verfahrensdauern sind lang. Grundsätzlich wird dann erstmal das Verfahren ruhen gestellt, bis ein Erbe ausgemacht ist und die Erben übernehmen das in der Regel. Also so ist zumindest unsere Erfahrung, nicht immer, aber in der Regel verfolgen dann die Erben den Prozess weiter, weil meistens ist es ja auch kurz vor dem Ende und ja, hat man vielleicht schon Sachverständigengutachten und dann können die auch weitermachen einfach, ne, für den Verstorbenen.
Ihre Klienten müssen ja sowieso nochmal durch ihre Krankengeschichte durch. Das ist total emotional. Sehen Sie da auch mal Tränen im Gerichtssaal?
Ja, ne, Tränen, also genau, das emotional trifft es einfach, ne, weil die sind halt oft schwer betroffen und das hat unglaublich viel Kraft gekostet mit Reha und vielleicht Folgeeingriffen oder je nachdem. Und wenn die immer noch gesundheitlich eingeschränkt sind, dann kullern da auch mal die Tränen, ne, das ist ganz klar, ne. Also die Emotionen sind einfach da. Und aber meine Erfahrung mit den Gerichten ist auch, dass die meisten Richter da auch sehr gut drauf eingehen können. Also so, dass man sagt, okay, die Kläger oder ne, unsere Mandanten fühlen sich dann auch eigentlich ganz, ganz wohl in Anführungsstrichen und können dann auch erzählen, wenn die Richter halt ein bisschen feinfühlig sind. Aber das ist oft so einfach.
Und wie geht's Ihnen damit? Nehmen Sie das manchmal mit nach Hause oder denken Sie, jetzt ist auch mal gut?
Ja, also ich denke mal, so im ersten ein, zwei Berufsjahren, da nimmt man, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit einfach, ne? Weil man dann schon drüber nachdenkt. Ich würde jetzt sagen, ich nehme nicht alles mit nach Hause. Es gibt natürlich Dinge, die mich tiefer berühren, wenn Kinder zum Beispiel schwer geschädigt sind oder die Geschichte einfach besonders dramatisch ist. Darüber denke ich dann schon nach, aber man muss natürlich auch irgendwie eine professionelle Distanz wahren, um die Interessen auch weiterhin gut zu vertreten. Ne? Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Ne? Da einer muss einen kühlen Kopf bewahren, sage ich immer. Ne? Und einer muss sachlich bleiben und kann sich nicht nur von Emotionen leiten lassen. Und ja, das versuchen wir natürlich dann auch immer. Ne?
Was sind denn so emotionale Fälle, die Sie mitnehmen?
Ja, emotionales war zum Beispiel, ich hatte einen Familienvater, der zum Arzt gegangen ist und eigentlich nur einen blauen Fleck hatte. Das wurde dann falsch diagnostiziert. Der konnte den nächsten Tag nicht mehr laufen und da wurde immer noch nichts unternommen. Ja, dann war der 2 Tage später tot. Also ein junger Familienvater, Kinder waren damals, glaube ich, 5 und 8. Und der hatte ja ein besonderes Krankheitsbild, das war so eine nekrotisierende Faszitis, also so ein fleischfressendes Bakterium letztlich, was zu einem Multiorganversagen geführt hat. Man konnte da auch gar nichts mehr machen, als der im Krankenhaus war. Und das war natürlich was mich stark betroffen hat, gerade wenn halt so ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. Das ist schon immer sehr traurig, gerade wenn dann kleine Kinder dabei sind, Ja, und das Verfahren, das haben wir jetzt auch kürzlich abgeschlossen, aber es hat halt wirklich knapp 8 Jahre gedauert. Ne? Und das war natürlich hochbelastend, also für die Witwe. Die Frage ist, ne, kann man dann weitermachen in der Zeit? Immer schwebt dieses Verfahren noch. Ne? Manchmal kann man auch einfach nichts machen, dann sind die Verfahrensdauern so lange.
Und das Verfahren war aber erfolgreich zum Schluss?
Ja, das war ganz erfolgreich. Ne? Also ich denke mal, Witwe und auch die Halbwaisen, jetzt muss man ja sagen, die sind jetzt ganz gut ausgestattet für die Zukunft. Das macht das natürlich alles nicht wett, aber es wird vielleicht ein bisschen leichter einfach, ne? Und dabei können wir halt helfen, ne? Und das versuchen wir natürlich immer.
Das war ganz am Anfang, ne?
Ja, dieses Verfahren, was wir kürzlich abgeschlossen hatten mit der nekrotisierenden Faszitis, das hat mir persönlich halt sehr viel bedeutet, weil das einer meiner ersten Fälle war. Also als ich angefangen habe, habe ich mit der Ehefrau telefoniert, damals noch ganz frisch war der Mann gestorben. Und deshalb war es für mich auch jetzt wichtig, diese Sache auch abzuschließen und auch so gut abzuschließen für diese Familie. Ja, das hat mir persönlich auch ganz viel bedeutet.
Das ist schön, wenn man merkt, es ist abgeschlossen und das macht mich froh.
Ja, das ist schön. Das ist aber auch das, was man oft bei Gerichtsterminen bemerkt, dass einfach eine gewisse Erleichterung eintritt, weil es einfach sich dem Ende zuneigt. Nach vielleicht 3, 4, 5 Jahren Gerichtsverfahren, diese Sache endlich zu Ende zu bringen.
Ein Schlussstrich gezogen.
Genau, ein Schlussstrich. Ne, einfach abzuschließen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, für die Mandanten da ihren Abschluss zu kriegen. Ne?
Wer zahlt denn eigentlich, wenn sie erfolgreich sind? Ist das die Versicherung des Arztes oder das Krankenhaus, die zahlen?
Ja, also in der Regel sind es die Versicherung der Ärzte oder die Versicherung der Krankenhäuser. Es gibt halt aber auch ein paar Krankenhäuser, die selber zahlen bis zu einer gewissen Summe. Ich sag mal, bis zu 15.000 Euro zahlen die selber und alles danach macht die Haftpflichtversicherung. Solche Sachen gibt's auch. Na, aber das ist unterschiedlich und da haben wir aber auch in der Regel keinen Einblick. Also für uns ist es ja auch egal, ne, ob das Krankenhaus jetzt persönlich zahlt oder die Haftpflichtversicherung.
Ist denn jeder Arzt versichert?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Vertragsärzte jetzt eine Versicherungspflicht haben. Und zwar seit Juli letzten Jahres. Das war vorher nicht so. Tatsächlicherweise gab es immer noch Ärzte, die nicht versichert waren, also die dann Insolvenz angemeldet haben, wenn man sie tatsächlich verklagt hat. Und ja, da war dann einfach nichts zu holen, egal ob da was dran war oder nicht. Deshalb, ne, wir begrüßen das, dass die Vertragsärzte jetzt versichert sind. Das gibt natürlich auch für die Patientensicherheit, wenn sie was anfangen. Aber es waren vorher auch schon die wenigsten, die nicht versichert waren. Das muss man schon sagen. Also die in der Regel hat der Arzt eine Haftpflichtversicherung.
Das war ja von Bundesland zu Bundesland anders. Das war ja das Komische.
Ja, da gab es landesrechtliche Vorschriften, die den Arzt verpflichtet haben. Aber es gab im Bundesgebiet keine einheitliche Pflicht, sich zu versichern.
Gibt es irgendwie Statistiken, welcher Körperteil am meisten vorkommt bei Prozessen?
Ja, also es gibt zumindest eine Statistik, in welchem Bereich die häufigsten Fehler liegen. Das ist aus dem Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie kommt das. Und da vor allen Dingen Knie, Hüften, Füße auch mal und Schultern, ne, das sind Dauerbrenner, sag ich mal. Ne? Und da können dann tatsächlich auch die häufigsten Fehler bewiesen werden in dem Bereich. Und ob da jetzt die Kardiologie folgt oder was anderes, das ist, glaube ich, auch von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich, was die Statistiken angeht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute machen Fehler geltend. Und es gibt zumindest immer Jahresstatistiken vom medizinischen Dienst, wo man sowas mal nachlesen kann, ne, wenn man da Interesse hat.
Wo sind Sie denn am meisten erfolgreich, in welchen Bereichen? Kann man das so pauschal sagen?
Kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich kann natürlich vom Mandatsaufkommen sagen, wir haben viele Hüften und Knie. Das ist ganz, ganz häufig. Alles andere ist, man hat auch sehr viele Spezialsachen einfach, ne, die immer wieder neu sind, auch für einen selber, wo man denkt, oh mein Gott, ne, wir sind ja selber keine Ärzte, aber man hat auch schon viel gehört und man kennt natürlich die medizinischen Begriffe auch, aber manchmal hat man dann auch wieder was ganz Neues, wo man denkt, oh, spannend, ne? Also das ist dann auch ganz spannend, aber pauschal sagen, wo man jetzt am erfolgreichsten ist, kann man nicht.
Wenn ich jetzt merke, bei meiner OP ist was schiefgelaufen, da spreche ich natürlich als erstes mit meinem behandelnden Arzt. Aber was, wenn ich merke, es wird langfristig nicht besser?
Also, wenn man jetzt wirklich daran denkt, das könnte jetzt ein Behandlungsfehler sein, na, dann kann man natürlich erstmal gucken, dass man nochmal ein Gedächtnisprotokoll anfertigt. Das ist immer ganz hilfreich, weil Dinge verblassen auch oder verzerren sich. Deshalb so ein Gedächtnisprotokoll ist immer eine gute Sache. Man braucht auch nicht unbedingt ein medizinisches Gutachten. Ne, das schadet nicht, würde ich sagen, aber grundsätzlich braucht man gar nichts, um zu starten. Ne, wir würden uns dann auch drum kümmern, Behandlungsunterlagen, das ist immer das die wesentliche Bearbeitungsgrundlage. Wir brauchen die Behandlungsunterlagen. Hilfreich ist es natürlich, wenn man von Nachbehandlern vielleicht schon mal Berichte gesammelt hat, ne, dass man einfach so ein bisschen was hat, was man dann ja lesen kann und damit man auch eine vernünftige Beratung machen kann. Aber grundsätzlich wird sich der Anwalt um alles kümmern, ne, wenn man jetzt zum Anwalt geht.
Dann haben Sie ja schon so ein medizinisches Halbwissen, oder?
Ja, das ist aber dann ein gefährliches Halbwissen. Ne? Also grundsätzlich kann man ja auch nicht sagen, ich kann ja auch die Erfolgsaussichten nicht einschätzen, ne, am Anfang. Das wäre also im höchsten Maße unseriös, wenn ich das machen würde, weil ich bin kein Arzt, ne? Ich kann, wenn man jetzt, also die wenigsten Behandlungsfehler kann man, glaube ich, bei der Erstberatung, also kann man Erfolgsaussichten nennen, bei den wenigsten. Das wäre vielleicht so, wenn man aus Versehen das falsche Bein operiert hätte. Dann kann man sagen, okay, da kann ich Ihnen sagen, die Erfolgsaussichten sind sehr gut. meistens wird es dann mit medizinischem Gutachten wird es dann klarer und dann kann man das vielleicht auch ein bisschen realistischer einschätzen, wie Erfolgsaussichten sind. Aber grundsätzlich sind wir natürlich auch auf medizinische Gutachten oder Sachverständige angewiesen, die uns sagen, jo, da ist was schiefgelaufen oder halt eben nicht.
Natürlich, klar. Können Sie Ihre Klienten auch alleine vertreten oder ist immer Anwesenheitspflicht?
Der Mandant muss nicht beim Prozess dabei sein. Nicht unbedingt. Also, aber wenn es natürlich im Prozess um Aufklärungsversäumnisse geht, nur der Patient kann ja sagen, okay, wie bin ich aufgeklärt worden? Nur er war dabei und dann können natürlich auch Rechtsnachteile entstehen, wenn er jetzt nicht kommt. Also ich empfehle immer jedem zu kommen, einfach um auch seinen persönlichen Abschluss zu finden in der Sache.
Ja, wichtig. Wieso, Frau Lessmann, Patientenanwältin, wieso nicht Anwältin für Familienrecht, Strafrecht, Zivilrecht?
Vielleicht ist das Berufung. Also das Medizinrecht oder jetzt das Arzthaftungsrecht, das ist natürlich spannend. Also so medizinische Fragestellungen finde ich schon sehr interessant. Ja, und ich bin ja zum Beispiel nur auf Patientenseite tätig. Ich finde das irgendwie gut. Patienten haben ja eigentlich eine relativ kleine Lobby, ne? Im Gegensatz halt zu den großen Göttern in Weiß, sage ich mal, um da einfach irgendwie so ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen zu den Ärzten. Also, ne, und wenn man jetzt nur Patienten vertritt, ich bin moralisch eigentlich immer auf der richtigen Seite. Ne? Und ich mag es auch. Also die anderen Rechtsgebiete kommen für mich eigentlich gar nicht so in Frage. Also ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Also über andere Rechtsgebiete. Ja, es ist spannend.
Berufung gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das gerne. Ich mache das jetzt seit 8 Jahren und ich gehe wirklich eigentlich jeden Tag gerne zur Arbeit. Das können, glaube ich, wenige Leute sagen. Also ich mache es wirklich gern.
Patientenanwältin aus Berufung. So soll es doch sein. Habt ihr Lob oder Kritik für uns? Immer her damit unter kunstfehler@podcastfabrik.de.
In der nächsten Folge geht es um die Schönheitschirurgie. Schönheits-OPs boomen nicht nur erst seit Instagram und Videochat seit Jahren. Oft fehlt aber eine richtige, schonungslose Aufklärung bis zum schlimmsten Fall, dem Tod. Denn der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Jeder Arzt kann sich so nennen. Bis dahin, passt auf euch auf
und bleibt gesund.
Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt.